Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Auch in Europa werden Mädchen genital verstümmelt. Frankreich geht besonders entschlossen gegen diese sogenannten Beschneidungen vor. Portugal ist zumindest für Rentner aus bestimmten EU-Staaten ein echtes Steuerparadies. Die Regierung in Lissabon will das heute ändern, könnte damit aber neue Schlupflöcher schaffen. Außerdem der polnische Patient. In unserer Reihe über das Gesundheitssystem unserer Nachbarn kommt heute ein polnischer Arzt zu Wort. Er überlegt, ob er sein Heimatland verlassen soll, um anderswo besser arbeiten zu können. Das ist Europa heute an diesem Donnerstag. Auf der ganzen Welt dürften mehr als 200 Millionen Mädchen und Frauen leben, deren Genitalien verstümmelt worden sind, so Schätzungen von UNICEF. Heute ist der Aktionstag der Vereinten Nationen gegen Mädchenbeschneidungen. Sie finden nicht allein in Afrika, im Nahen Osten oder in asiatischen Ländern statt, sondern eben auch in Europa. Nach Schätzungen von Terre des Femmes leben in Deutschland Zehntausende betroffene und gefährdete Frauen. Die Organisation versucht vor allem aufzuklären. In Frankreich geschieht dies seit langem, aber dabei allein bleibt es nicht. Dazu Susanne Krause aus Paris.
In Frankreich, so schätzt das staatliche Institut für demografische Studien INED, leben gut 53.000 Mädchen und Frauen, denen Klitoris und kleine Schamlippen weggeschnitten wurden. Nach Angaben des Innenministeriums gehören dazu 3.500 Ausländerinnen, deren Asylanträge bewilligt wurden, weil ihnen in ihrer Heimat die Genitalverstümmelung droht. Seit 2 Jahrzehnten schon kämpft das Département Seine-Saint-Denis gegen die sogenannte Beschneidung von Mädchen und Frauen. Hier im Norden von Paris residieren viele Einwanderer aus Afrika. Christine Lassalle arbeitet in der regionalen Gesundheitseinrichtung für Kleinkinder und Mütter. Als Hebamme habe ich täglich mit verstümmelten Frauen zu tun. Sie stammen aus Ländern, in denen dies noch praktiziert wird. Wenn sie das als Baby erlitten haben, bleibt ihnen keine Erinnerung. Waren sie beim Eingriff aber schon 6, 7 Jahre oder älter, ist das hochtraumatisch. Wie Ärztinnen und Pfleger, Sozialarbeiter oder Lehrerinnen muss auch Christine Lassalle Alarm schlagen, wenn sie erfährt, dass eine Minderjährige von Genitalverstümmelung bedroht ist. Besteht das Risiko, dass ein Mädchen bei einer Reise ins Herkunftsland der Eltern einem Eingriff unterzogen werde, kann der Präfekt sogar ein Ausreiseverbot erlassen. Diese Maßnahmen, gekoppelt mit gezielten staatlichen Aufklärungskampagnen, zeigten Wirkung, sagt Emmanuel Piet. Sie ist Kinderärztin im Département Seine-Saint-Denis und kämpft seit 1978 gegen weibliche Genitalverstümmelung. Migranten aus Mali oder auch dem Senegal, die schon lange hier sind, sind nun gut aufgeklärt. Mehr und mehr verzichten bei ihren kleinen oder auch größeren Töchtern auf einen solchen Eingriff. Neuankömmlinge hingegen von der Elfenbeinküste aus Gabun oder dem Benin wissen nicht, dass Genitalverstümmelung bei uns gesetzlich verboten ist. Da müssen wir wieder von vorne anfangen. Pessimistisch ist die Feministin trotzdem nicht. Immer mehr Ärzte, Hebammen, Sozialarbeiter betreiben Aufklärungsarbeit. Und dass es heute möglich ist, eine verstümmelte Klitoris wiederherzustellen, beflügelt uns Akteure ungemein. Seit über 10 Jahren hat der französische Urologiechirurg Pierre Foldès mit der von ihm entwickelten Methode tausende Patientinnen erfolgreich behandelt sowie unzählige Kollegen geschult. In Frankreich zahlt die staatliche Krankenversicherung die Kosten für den Eingriff. Seit langem sei kein neuer Fall von in Frankreich praktizierter Genitalverstümmelung mehr bekannt geworden, sagt Linda Weil-Curiel. Die Pariser Anwältin hat in über 40 Prozessen minderjährige Opfer vertreten. Bobo Traoré starb 1982. Das Mädchen war erst 3 Monate alt und nach einer traditionellen Beschneidung verblutet. Die französische Öffentlichkeit war entsetzt. Die damalige Ministerin für Frauenrechte nahm sich des Themas an. Linda Weel-Curiel hat seitdem dafür gekämpft, dass vor Gericht traditionelle Beschneiderinnen und gut 100 Eltern verurteilt wurden.
C'est au point que des mères.
Heute sagt manche Mutter, dass ich meine Tochter nicht beschneiden lasse, liegt nur daran, dass ich nicht ins Gefängnis kommen will und ich nicht möchte, dass mein Name durch die Medien geht. Prävention, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Strafverfolgung haben in Frankreich dafür gesorgt, dass die genitale Verstümmelung von Mädchen und Frauen zurückgeht. Verschwunden ist die sogenannte Beschneidung damit jedoch nicht.
Informationen von Susanne Krause. Schon eine kleine Wohnung reicht. Offiziell Hauptwohnsitz, tatsächlich eher Leerstandsobjekt oder vielleicht noch Feriendomizil für einige Tage im Herbst oder im Winter. Es ist aufwendig, doch zumindest für eine Oberschicht von einkommensstarken Rentnern aus Frankreich, Finnland oder anderen EU-Staaten lohnt es sich, in Portugal eine Immobilie zu erwerben. Denn so lassen sich Steuern sparen. Selbst wenn die Rente eher üppig ist, aus Brutto wird in Portugal Netto. Regierung und Parlament in Lissabon wollen diesem steuerparadiesischen Zustand heute ein Ende machen. Zusammen mit dem Haushalt soll ein Gesetz verabschiedet werden, nach dem Renten von EU-Ausländern, die in Portugal wohnen, mit einem Satz von 10% besteuert werden sollen. Thilo Wagner sagt, dass dies aber nicht das Ende der Geschichte sein wird. Zunächst ruft er in Erinnerung, wie das Seniorensteuersparmodell auflog.
I was doing some work.
Die finnische Journalistin Pilviki Kause bekam vor ein paar Jahren einen Auftrag von Finnlands größter Tageszeitung Helsingin Sanomat. Kause sollte sich auf die Spuren von prominenten, pensionierten Vorstandsvorsitzenden großer finnischer Konzerne machen, die nach Portugal gezogen waren. Seit 2009 garantiert der portugiesische Staat Neubürgern aus anderen EU-Staaten steuerfreie Rentenbezüge, wenn sie ihren festen Wohnsitz nach Portugal verlegen. Doch Kause konnte die finnischen Rentner, die teilweise Bezüge im sechsstelligen Euro-Bereich erhielten, in Portugal nicht finden. Ich habe mir die Adressen dieser ehemaligen Geschäftsleute besorgt und dann die Häuser überprüft. Die Nachbarn erzählten mir, dass sie diese Leute noch nie gesehen hätten. Und andere sagten, da wohnt niemand. Der Fall löste eine Welle der Empörung in der finnischen Öffentlichkeit aus, denn Portugal schien wohlhabenden Finnen die Möglichkeit zu geben, einen gesamtgesellschaftlichen Konsens zu missachten, sagt Kause.
I think in generally we Finns, we are
Wir Finnen sind sehr stolz auf unser Sozialsystem. Die Bildung ist sehr gut und kostenlos. Für eine Ausbildung an Universitäten zahlen wir nichts. Unser Gesundheitssystem ist sehr gut und die Bürger müssen nicht viel dafür bezahlen. Das alles sorgt in unserer Gesellschaft für Ausgleich. Der Unmut der Bevölkerung über die Steuerflucht wohlhabender Finnen erhöhte auch den Druck auf die politischen Entscheidungsträger in Helsinki, eine neue Regelung mit Lissabon zu treffen. Doch die portugiesische Regierung zeigte sich in den bilateralen Verhandlungen stur. Im Mai 2018 stimmte das finnische Parlament deshalb dafür, das fast 50 Jahre alte Doppelbesteuerungsabkommen zwischen beiden Staaten zu kündigen. Damit kann Helsinki seine Rentner nun auch dann zur Kasse bitten, wenn sie in Portugal wohnen und dort keine Steuern zahlen müssen. Nicht nur aus Finnland, Schweden, Holland oder Frankreich muss sich die portugiesische Regierung Kritik anhören. Auch in Portugal wuchs der Unmut über das Steuerdumping. Schätzungsweise leben 30.000 Neubürger in Portugal, die besondere Steuerrechte genießen. Sie dürften dazu beigetragen haben, dass die Immobilienpreise im Land in jüngster Zeit sehr stark gestiegen sind. Im Haushalt 2020 wollen die Sozialisten jetzt die Regelung ändern. In Zukunft soll das portugiesische Finanzamt die Rentenbezüge von Neubürgern in Portugal mit einem Satz von 10% besteuern. Kurioserweise könnte diese Neuregelung jedoch einer anderen Gruppe von Rentnern erhebliche Vorteile bringen, sagt der in Lissabon tätige deutsche Anwalt Philipp Lafontaine. Zum Beispiel pensionierte Angestellte des öffentlichen Dienstes aus Deutschland. Obwohl sie in Portugal leben, müssen sie ihre Bezüge aus der gesetzlichen Rentenversicherung bisher in Deutschland versteuern. Noch erheben die deutschen Finanzämter die Steuer, weil der portugiesische Fiskus verzichtet.
Die wird es jetzt deutlich interessanter, natürlich, weil sie bislang mit dem Umzug nichts sparen konnten letztlich. Wie gesagt, die haben halt in Deutschland weiter ihre Rente bezahlt. Während jetzt mit der Besteuerung in Portugal Deutschland damit nicht mehr das Besteuerungsrecht hat oder diesen Rückgriff auf Besteuerungsrecht und damit eigentlich dann die Leute eben 10% Steuerlast auf diese Renteneinkünfte tragen müssen, nur.
Ein Steuersatz von lediglich 10% würde Portugal für bestimmte Rentner tatsächlich attraktiver machen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die Regierung weitere Schlupflöcher nicht doch wieder schließt.
Thilo Wagner aus Lissabon über Steuersparmodelle dort. Mehr von ihm über Portugal unter deutschlandfunk.de. Warnstreiks in dieser Woche an deutschen Unikliniken. Die Tarifverhandlungen dauern an. In Polen haben Ärztinnen und Ärzte sogar Hungerstreiks hinter sich, wenn sie auch schon etwas länger zurückliegen. Viele ihrer Forderungen gleichen denen der deutschen Kollegen, die nach kürzeren Arbeitszeiten etwa. Allerdings machen die Zahlen deutlich, dass das polnische Gesundheitswesen sehr viel schlechter finanziert ist als das deutsche oder das anderer westeuropäischer Länder. Anja Schrumm hat einen jungen polnischen Arzt getroffen, der deshalb, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen, immer wieder überlegt, ob er Polen verlassen soll, um anderswo besser arbeiten zu können.
Dr. Filip Dąbrowski eilt über einen Flur im Erdgeschoss der Warschauer Universitätsfrauenklinik, erbaut 1904. Vorbei geht es an alten Holzstühlen und offenen Türen, die den Blick freigeben auf schmale Krankenzimmer mit hohen Decken. Die Krankenbetten sind leer.
Wir haben die Patientinnen nach oben gebracht. Auch die OP-Säle sind in ein anderes Gebäude umgezogen, weil hier renoviert werden soll. Aber hier lagen letzte Woche noch Patientinnen.
Am Ende des Klinikflurs öffnet Dąbrowski eine Tür zu einem hellgrün gekachelten Raum. An der Wand ein Waschbecken und ein Sammelsurium aus Steckdosen. In der Ecke ein alter Schreibtisch. Hinter einem weißen Plastikvorhang steht ein moderner gynäkologischer Stuhl, fast wie ein Fremdkörper zwischen dem alten Mobiliar. Filip Dąbrowski lässt sich auf einem quietschenden Bürostuhl nieder.
We bought some equipment from ministry money actually. We got some pension for that.
Wir konnten im letzten Jahr ein wenig Ausstattung mit Geld vom Ministerium kaufen. Wir bekommen auch einiges durch Spenden. In dieser Klinik haben wir sehr moderne Geräte, aber wir können das Personal nicht bezahlen, um die Leistungen durchzuführen. Das ist das Problem.
Der 31-Jährige macht sich Sorgen. Es fließt einfach nicht genug Geld in die Universitätsmedizin, sagt er.
So our financial condition is quite difficult.
Unsere finanzielle Situation ist sehr schwierig, besonders weil wir häufig mit komplizierten Fällen zu tun haben. Aus ganz Polen kommen die Patienten zu uns. Ich bin sehr stolz auf unsere moderne Medizin, die wir unter sehr schwierigen Bedingungen praktizieren.
Für ihn persönlich bedeutet das, obwohl der Gynäkologe an der Uniklinik arbeitet, hat er keine Festanstellung. Er wird quasi auf Honorarbasis beschäftigt. So wie viele seiner Kollegen im öffentlichen Gesundheitswesen. 24-Stunden-Schichten, 50, 60 und mehr Wochenstunden im polnischen System gang und gäbe.
In unserem System zwingt die Klinikverwaltung Ärzte und Hebammen dazu, Honorarverträge abzuschließen, als Selbstständige gewissermaßen. Wir müssen sehr lange arbeiten und wir werden gezwungen, mehr und mehr Dienste und Nachtdienste zu übernehmen, und zwar für das gleiche Geld.
Als Facharzt kommt Filip Dąbrowski auf etwa 6.500 Zloty monatlich, umgerechnet rund 1.500 Euro brutto. Davon muss er noch Steuern und Abgaben zahlen und seine private Altersvorsorge. Deshalb arbeitet der 31-Jährige nach seinem Dienst an der Uniklinik zusätzlich noch in einer Privatpraxis. Auch das ist in Polen üblich. Unter der Doppelbelastung leiden Ärzte wie auch Patienten, betont Dąbrowski. Und das schon seit Jahren, ohne dass sich etwas ändert. Im Herbst 2017 riefen er und seine Kollegen schließlich zum Hungerstreik auf. Vor allem die Assistenzärzte protestierten für eine bessere Finanzierung des Gesundheitssystems und gegen ihre Arbeitsbedingungen.
Es war sehr einfach, diesen ganzen Ärger, der da unter der Oberfläche gärte, auf die Straße zu bringen. Aber unglücklicherweise konnten wir wenig bewirken. Nach unserem couragierten Hungerstreik bin ich wirklich überrascht, wie wenig wir erreicht haben.
Zunächst ein rund vierwöchiger Hungerstreik. Dann im Januar 2018 verweigerten die Assistenzärzte die Extraarbeit, legten so vielerorts den Klinikbetrieb lahm. Der Gesundheitsminister wurde ausgewechselt, die Ärzte machten sich Hoffnungen, erinnert sich Filip Dąbrowski.
Der neue Minister war ein Neuanfang, breites Lächeln im Gesicht, viele Versprechen. Wir haben ihm vertraut. Wir haben ein Abkommen mit ihm unterschrieben und jetzt fühlen wir uns von ihm betrogen.
Die Gehälter der Assistenzärzte wurden aufgestockt. Aber, so rechnet der junge Gynäkologe vor, während Deutschland fast 12% des Bruttoinlandsprodukts ins Gesundheitswesen steckt und Tschechien etwa 7%, sind es in Polen nur rund 5%. Während des Streiks versprach die Regierung, das zu ändern.
Vor über einem Jahr haben die Ärzte und die Regierung ein Abkommen unterzeichnet, in dem es heißt, die Regierung verspricht, die Gesundheitsausgaben auf 6% des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Aber am Ende fühlen wir uns von den Politikern betrogen. Es wurde nachgerechnet und irgendwie fehlen 10 Milliarden Zloty, umgerechnet rund 2,5 Milliarden Euro von dem versprochenen Geld.
Nichts habe sich geändert, alles gehe weiter wie bisher. Der junge Arzt lacht bitter. Filip Dąbrowski bewundert einige seiner Freunde, die trotz dieser Erfahrung weiter kämpfen. Er selbst klingt resigniert.
Wissen Sie, wenn Sie immer wieder gegen Wände anrennen, werden Sie müde und Sie suchen nach Türen oder Fenstern, um herauszukommen. Und ich denke, das tun gerade viele, weil man nicht sein ganzes Leben kämpfen kann, insbesondere wenn man weiß, dass die Chance, Erfolg zu haben, sehr gering ist.
Ich bin Patriot, sagt Dąbrowski über sich. Er hat ein Praktikum in Holland absolviert und gesehen, wie es besser laufen kann. Während viele Ärzte Polen den Rücken kehren, ist er selbst bislang immer wieder zurückgekehrt. Bislang.
Der polnische Patient, das war Anja Schrumm mit einer der Reportagen aus unserer Reihe über das Gesundheitswesen in Polen. Morgen hören Sie, wie digitale Technik dort helfen könnte. Auch in Tag für Tag hören Sie gleich einen Bericht aus Frankreich, weil dort diskutiert wird, wie Religionen kritisiert werden dürfen. Tag für Tag im Anschluss an die Nachrichten mit Susanne Fritz. Und das war Europa heute mit Gerwald Herter. Schönen Tag.